Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute geht es um meinen Namensvetter, Micha. Micha, das ist ja die Kurzform von Michael. Und als ich geboren wurde, und das ist noch gar nicht so lange her, da war Michael einer der beliebtesten jungen Namen, weit, weit vor Jürgen und Norbert und Christian und Thomas, und es waren noch Zeiten. Heute heißen ja die Spitzenreiter bei den Jungs dann eher Liam oder Ben, Luca, Finn, Matteo. Micha, das ist einer der sogenannten 12 kleinen Propheten. Und das Kleine, das bezieht sich jetzt nicht auf seine Körpergröße, sondern auf den Umfang dieses biblischen Buches. Eigentlich ist es ja übertrieben, überhaupt von einem Prophetenbuch zu sprechen, denn wenn man mal diesen Propheten Micha liest, je nach Ausgabe, das ist gerade mal 5 Seiten lang in der Bibel. Und doch sticht dieser Micha aus der Schar der Propheten heraus, denn wenn er einem begegnet, dann meistens so eindrücklich, dass es bei einem hängen bleibt. Vor allem 3 Bibelworte sind ziemlich bekannt. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. An euch Konfirmanden, wer sich zum Beispiel als Konfirmanden so ein Vers als Konfispruch aussucht, der hat auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen. Der 2. bekannte Vers aus dem Micha-Buch, das ist das Symbol der Friedensbewegung. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und dieses Bibelwort wurde sogar in Bronze gegossen und es steht als Statue im Garten der UNO in New York. Und der 3. Vers aus Best of Micha, der begegnet uns als Lesung, als alttestamentliche Lesung am Heiligen Abend, wenn es in Micha 5 heißt, und du Bethlehem Ephatra, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll der kommen, der in Israel Herr ist und dessen Ausgang von Anfang und Ewigkeit gewesen ist. Dieser Micha, dieser Prophet, der lebte vor sehr, sehr langer Zeit, vor ungefähr 2770 Jahren in Israel, und er hatte als Beruf eben, wie gesagt, Prophet. Und Prophet war er nicht vor allem deswegen, weil er in die Zukunft geschaut hat, sondern vor allem, weil er den Leuten gesagt hat, was Sache ist. Klare Worte, klare Kante. Und hat wenig Rücksicht genommen, auch auf zart beseitete Gemüter. Und er hat die Zustände hart kritisiert in seinem Land. Denn damals in Israel war es so, dass dieses Großreich aus der Zeit des David längst zerfallen war. Es gab viele feindliche Großmächte und Micha hat einen schleichenden Untergang gesehen. Und er hat vor allem 2 Gründe festgemacht, warum dieser Untergang kommt. Der erste Grund, sagt er, ist, weil ihr von Gott abgefallen seid. Ihr verehrt nicht mehr den wahren Gott, sondern ihr habt Götter und Götzen. Und der 2. Grund, weil ihr lebt in sozialer Ungerechtigkeit. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Wir kennen das und erleben das. Er hat Korruption gesehen, Betrug gesehen, rücksichtslose, verlogene Machthaber. Und dann kommt seine Botschaft und er sagt, Leute, wenn ihr so weitermacht, dann kommt Gottes Gericht über euch. Und ein ganz scharfer Kontrast zu dieser Gerichtsbotschaft findet sich im 7. Kapitel des Buch Micha, wo er nämlich ganz versöhnliche Töne anschlägt. Und es ist, man könnte sagen, das absolute Glanzstück seiner Heilsbotschaft, diese Verse 18 bis 20, ich lese sie noch einmal. Da sagt er, wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, der hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen und die Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Ja, du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du es den Vätern vor Zeiten geschworen hast. Nun muss ich natürlich noch eines nachtragen. Micha oder Michael, hebräisch heißt, wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Und fast genau diese Frage stellt er ja in diesem Vers 18. Wo ist solch ein Gott? Und dann folgt keine Antwort, sondern er braucht gar keine Antwort, denn für Micha ist klar, es gibt nur diesen einen Gott. Und es gibt ein Alleinstellungsmerkmal, und das ist nämlich seine Gnade und sein Erbarmen. Und er preist diesen Gott, der gnädig ist, der bereit ist, Sünde zu vergeben, der zwar Gericht androht, aber wenn die Menschen umkehren, in sich gehen, umkehren, Buße tun, dann vergibt er. Und während dieser Micha völlig aus dem Häuschen ist, haut das heute Morgen von uns wahrscheinlich keinen mehr um. Dass Gott Schuld vergibt, naja, das ist nichts Neues. Davon gehen wir aus. Der Philosoph und auch Spötter Voltaire hat höhnisch gesagt über Gott, vergeben ist sein Metier. Also das ist sozusagen sein Job, das hat er zu tun. Vergeben ist sein Metier. Aber der Micha, der sieht es anders. Er ist hin und weg und er sagt, dieser Gott sieht, was ihr alles tut und was ihr alles fabriziert, diesen ganzen Mist. Und trotzdem ist er bereit zu vergeben. Und die Frage ist ja, wie ist es bei uns heute? Gibt es bei uns kein Versagen, keine Ungerechtigkeit, keine Unmoral, keine Schuld? Was würde Micha heute zu uns sagen? Wenn man mal auf die Schuldenuhr schaut vom Bund der Steuerzahler, dann wird einem regelrecht schwindelig. Momentan sind die Staatsschulden in Deutschland bei 2,5 Billionen, das heißt 2.500 Milliarden. Und in jeder Sekunde steigen die Schulden um 3.974 Euro. Und da fragt man sich, wer soll das bezahlen? Aber wie wäre es, wenn es nicht nur quasi diese Schuldenuhr, die gibt's ja, aber wie wäre es, wenn man eine Uhr gäbe, die nicht nur finanzielle Schulden misst, sondern die unsere persönlichen, auch geistlichen Schulden misst. Eine Digitalanzeige im Himmel für unsere Sünden. Und bei jedes Mal, wenn wir irgendwo schuldig werden, die Gebote übertreten, dann geht's immer die Uhr ein Stückchen weiter. Ja? Den Chef angelogen, Klick. Einen anderen Verkehrsteilnehmer geschnitten, Klick. Den anschließend Idioten genannt, Klick. Eine andere Frau, einen anderen Mann angeschaut, begehrlich, Klick, Klick. Eingeschlafen während der Predigt hier im Gottesdienst, Klick, 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 Klick. Also finanzielle Schulden sind ja eine Sache, aber geistliche. Und nun ist es ja so, dass Schulden auch Konsequenzen haben. Und der Prophet Jesaja, der sagt einmal in Jesaja 59, er sagt, eure Schuld, die steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Die Sünden verdecken ihn und darum hört er euch nicht. Also das ist kein Larifari, sondern Schuld wie eine Mauer. Und die himmlische Mathematik, die geht ungefähr so, der Himmel ist ein vollkommener Ort für vollkommene Menschen, deswegen sind wir vollkommen ungeeignet. Nach der himmlischen Schuldenuhr zu urteilen, schulden wir mehr, als wir zurückzahlen könnten. Und jeden Tag bringt noch etwas mehr in dieser Schuldenuhr, immer noch ein paar Klicks dazu. Und dann kommt irgendwann, wenn man da mal drüber nachdenkt, die Frage, die der Apostel Paulus im Römerbrief stellt, wird mich jemand aus diesem Zustand befreien können? Nun fangen manche Menschen an, wenn ein Mensch das merkt, meine, viele merken das ja gar nicht, ne? Manche Menschen sammeln Schuld, 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 aber sind eigentlich völlig blauäugig. Aber wenn ein Mensch mal drüber nachdenkt, wo sind die Defizite in meinem Leben gegen andere, gegen mich, gegen Gott, dann fangen manche Menschen auf einmal an, hektisch Pluspunkte zu sammeln. Man will dann irgendwie versuchen, ich muss das irgendwie ein bisschen ausbügeln, das Schlechte. Und wenn das Gewissen sich meldet, dann soll ich vielleicht mal wieder in den Gottesdienst gehen. Oder dann soll ich vielleicht einem älteren Menschen helfen beim Einkaufen. Oder man macht eine großzügige Spende. Oder man macht vielleicht sogar ein Stück, man geht pilgern auf dem Jakobsweg. Irgendwie, und man fragt sich, reicht das, um meine Schuld auszubügeln? Andere reagieren beim Thema Schuld nicht mit Aktion, sondern mit Aversion. Die sagen dann, ihr Christen, bleibt mir weg mit eurem Gott. Ich glaube gar nicht an einen Gott. Und falls es diesen Gott doch gibt, das lohnt sich nicht, an ihn zu glauben. Das sind quasi die zwei Extreme. Da ist einer mal der Angstvolle und auf der anderen Seite der Atheist. Der eine, der versucht, Gott irgendwie zu gefallen, und der andere ist überzeugt, dass es gar keinen Gott gibt. Aber die Frage ist, sind Verzweiflung oder Unglaube nur die einzigen Möglichkeiten, die uns offen bleiben? Darüber denken wir nach, nachdem wir das nächste Musikstück gehört haben, Once Upon a Time in the West. Wir sind bei der Frage der Schuld und versuchen wir uns jetzt mal ganz schemenhaft uns vorzustellen, wie sich jemand fühlt, der große Schuld auf sich geladen hat. Zum Beispiel der LKW-Fahrer, der beim Rechtsabbiegen einen Fußgänger übersehen hat. Oder die Hundehalterin, deren Hund beim Spazierengehen auf ein Kind losgeht, sich festbeißt und das Kind stirbt. Oder die Krankenschwester, die ein Medikament auf der Intensivstation verwechselt und der Patient hat dauerhafte Schäden. Das kann man sich gar nicht vorstellen und will man sich gar nicht vorstellen. All dieses Leid, all diese Schmerzen, all diese Albträume, all diese schlechte, nagende Gewissen. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir viel bessere Menschen sind oder fehlerlose Menschen als die, denen sowas passiert. Denn diese Menschen sind ja nicht böser als wir. Nun ist es ja so, die Gewissenslast eines Menschen, der so ein Unglück verschuldet hat, diese Gewissenslast ist in der Regel nicht deswegen so groß, weil die Tat so böse und schlimm war. Sie sind ja keine Terroristen. Sondern das Gewissenslast ist so groß, weil die Folgen so gravierend sind. Und menschlich gesehen ist das ja absolut verständlich. In dieser Welt gibt es eben diesen Vergleichsmaßstab. Aber bei Gott ist es ein bisschen anders. Gott schaut nicht, was kommt am Ende raus, sondern Gott fängt viel früher an und sagt, wir schauen mal nach euren Motiven, euren Gedanken. Was sind eure Motive, warum ihr euch so verhaltet? Und wissen Sie, was bei Gott am schwersten wiegt? Wenn wir Menschen, seine Geschöpfe, wenn wir den Schöpfer vergessen, wenn wir den Vater im Himmel ignorieren und wenn wir dahin leben, als gäbe es ihn gar nicht, das macht ihn traurig und das beleidigt ihn. Und wenn wir dann versuchen, diese Lücke durch andere Dinge, durch Menschen, durch Dinger, Götter, Götzen letztendlich zu ersetzen, wenn wir ihm misstrauen, ihn als Luft behandeln und das Glück und das Heil bei allem anderen suchen. Gottvergessenheit und Misstrauen führt dazu, dass wir dann auch uns selbst maßlos überschätzen und dass wir dann auch denken, wir schaffen alles, wir packen alles, wir haben alles, und das führt aber letztendlich zu Ungerechtigkeit, zu Gleichgültigkeit und Hartherzigkeit. Und jetzt kommt der Prophet Micha wieder, der eben damals das genauso erlebt hat. Das hängt ja immer alles zusammen. Gottvergessenheit und soziale Ungerechtigkeit und untereinander, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und nun sagt dieser Micha, diese befreiende Botschaft, dieser Gott wird alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Der Satz heißt so, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und die Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Das ist ein schönes Bild, Schuld unter die Füße treten, das große Zusammendrücken. Wir kriegen ja manchmal im Pfarramt große Pakete, egal ob das dann Material für die Konfis ist oder wieder die Kleidersäcke für Betelsammlungen, gibt es ganz viele Dinge. Und dann muss man ja irgendwann die Kartons ja in die grüne Tonne. Und da bleibt nur eines übrig, man muss die Pakete aufreißen, zerreißen, dann muss man sie zusammentrampeln, dass wirklich so ein kleines Papppaketchen übrig bleibt und das passt dann in die grüne Tonne. Das Herumtrampeln bewirkt, dass was Riesiges klein wird. Und so macht Gott es mit unserer Sünde. Er tritt sie unter die Füße und macht sie so, dass sie entsorgt werden kann. Und das ist das, worauf der Micha hinweist, dass er sagt, ja, Gott ist bereit, eure Sünde euch zu vergeben, in die Tiefe des Meeres zu werfen. Aber er macht eine Einschränkung. Er sagt, wo ist solch ein Gott, der die Sünde vergibt und die Schuld erlässt? Und jetzt sagt er, denen, die übrig geblieben sind. Und übrig geblieben heißt denen, die an Gott festhalten, die nicht das machen, was die Menge und die Masse macht. Und das ist genau das Entscheidende. Es waren damals eine Minderheit. Es waren wenige damals in Israel, die noch an Gott geglaubt haben und Gott vertraut haben und versucht haben, nach Gottes Willen zu leben. Es waren wenige. Und denen sagt er, euch wird Gott gnädig sein, eure Sünde vergeben. Auch heute sind es wenige, auch wir sind mittlerweile auch in Deutschland als Christen eine Minderheit, die nach Gott fragt. Aber Gott sagt, er vergibt, er entsorgt die Sünde und nimmt sie weg, euch, die ihr übrig geblieben seid, die ja dranbleibt. Wenn Gott menschlich gehandelt und gedacht hätte, dann hätte er uns längst aufgegeben, dann hätte er sich abgewendet von dieser sündigen Welt, hätte er alles kurz und klein geschlagen, aber Gott sagt, nein, ich entsorge eure Sünde. Und er hat sie am Ende wirklich entsorgt, das sind ja Bilder, unter die Füße treten, ins Meer versenken. Wie hat er sie wirklich entsorgt am Ende? Das ist da vorne das Kreuz. Da hat er sie entsorgt, auf der Müllkippe vor Jerusalem. Da kam Jesus und hat alle unsere Sünde auf uns sich genommen und ist für unsere Schuld, hat die Strafe auf sich genommen. Er hat die Schulden bezahlt. Er hat unsere Schuld bezahlt. Er hat dafür gesorgt, dass der Gerechtigkeit und der Ordnung Genüge getan wird. Denn das ist es. Gott kann nicht einfach sagen, naja, Schwamm drüber, alles nicht so schlimm, egal was ihr macht, ob ihr mordet und hurt und tort und was weiß ich und lügt, alles Schwamm drüber, alles nicht so schlimm. Nee. Es muss Ordnung her, es muss Gerechtigkeit her. Und Schuld muss bezahlt werden, das weiß jeder, Schuld muss bezahlt werden. Man kann nicht einfach sagen, alles weg. Schuld muss bezahlt werden. Schuld wurde bezahlt am Kreuz. Jesus hat unsere Schuld getragen. Und darum heißt es im 2. Korintherbrief, Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Und das ist das Entscheidende, das ist diese Botschaft. Das ist die Botschaft für den, der Angst hat, ich bin nicht genug. Dass schon der Micha sagt, deine Schuld ist im Meer versenkt. Und der strebt und versorgt und Angst hat, kann ich überhaupt mich richtig verhalten, da sagt er, schau hin, deine Schuld ist erledigt. Hab ich genug getan? Nein, du hast nicht genug getan, aber Jesus hat mehr als genug getan. Er hat alles getan, er hat deine Schuld getragen. Und das heißt, wenn Sie mit Ihrem Kollegen, wenn Sie mit Ihrem Kunden die Geduld verlieren, dann erinnert Jesus und sagt, schau, dafür habe ich bezahlt. Oder wenn Sie lügen und der ganze Himmel stöhnt, dann wirft der Retter ein, mein Tod hat auch diese Schuld bedeckt. Oder wenn Sie voller Schadenfreude das Leid eines anderen beäugen oder den Erfolg beneiden, wenn Sie über die Fehler der anderen herziehen, dann steht Jesus vor dem himmlischen Gericht und deutet aufs Kreuz und sagt, schau, ich habe mich darum bereits gekümmert. Ich habe die Schuld bezahlt, ich habe alles entsorgt, die kleinen und die großen Sünden. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einer, der große Schuld auf sich geladen hat, das war John Newton. John Newton hat mit seinem Schiff dunkelhäutige Sklaven von Afrika nach Amerika transportiert. Sklavenhändler. Er hat die Menschen eingefangen wie Tiere, hat sie eingepfercht, schlimmer noch wie Tiere auf den Schiffen. Viele sind bei der Überfahrt gestorben, aber es war ein sehr lukratives Geschäft. Er wurde richtig reich mit diesem Geschäft, John Newton. Sklavenhändler, der reich wird. Und dann kommt er eines Tages bei so einer Überfahrt auf dem Meer in einen ganz schweren Sturm. Und der Sturm ist so schwer, dass das Schiff droht, unterzugehen. Und als er quasi sieht, ich gehe unter, da erinnert er sich auf einmal an seine Mutter. Und er erinnert sich an die Zeit, wo er Kind war und wo er von seiner Mutter die biblischen Geschichten gehört hat und wo die Mutter mit ihm gebetet hat. Und dann ruft dieser Mann in diesen Sturm hinein auf dem Meer, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Und dann passiert ein Wunder. Der Sturm legt sich. Das Schiff ist zwar schwer angeschlagen, aber es konnte noch in den rettenden Hafen gehen. Und dann hat dieser John Newton wirklich Konsequenz gezogen. Er hat aufgehört mit diesem Geschäft der Sklaverei, sondern er hat umgekehrt nachher sich gegen die Sklaverei eingesetzt. Und er wurde ein richtig frommer Mann. Er wurde in England Pfarrer. Und er hat dieses berühmte Lied gedichtet, Amazing Grace, wunderbare Gnade. Und da heißt es ja, vorher war ich verloren, jetzt bin ich gefunden. Vorher war ich blind, ich habe weder meine Sünde gesehen noch die Gnade in Jesus, aber jetzt sehe ich und nun bin ich gefunden. John Newton, er hatte den Gott gefunden, der seine Sünden in die Tiefe des Meeres warf. Der Name des Propheten Micha ist Programm. Wer ist wie Gott? Wo ist solch ein Gott, der unsere Sünde in die Tonne tritt, der die Schuldberge im Meer versenkt? Das kann nur er sein, der barmherzige Vater. Und er tritt auch unsere Schuld unter die Füße und wirft unsere Sünden in die Tiefe des Meeres. Wenn wir nur so beten wie der John Newton. Herr, erbarme dich. Jesus, vergib mir meine Schuld. Und alle Begnadigten sagen, Amen.